Zunächst ein Wort der Heiligen Schrift gegen die Astrologie. Das steht in Jesaja 47, Vers 13 und 14. Lass hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die Astrologen, die nach den Monaten rechnen, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme des Zornes Gottes. Und ein Wort aus dem Neuen Testament. Das Wahrsagen nicht immer nur Schwindel und Humbug ist, sondern dass da echte Kräfte und Mächte dahinterstehen. Apostelgeschichte 16, Vers 16 folgende. Da schreibt der Schreiber, Evangelist Lukas: Es geschah, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und trug ihren Herren viel Gewinn zu mit Wahrsagen. Die folgte allenthalben Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen. Solches tat sie manchen Tag. Paulus tat das aber wehe, und er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Man kann also die Wahrsagerei nicht einfach wegtheologisieren und wegpsychologisieren. Paulus sagt, ein dämonischer Geist hat diese Frau beherrscht. Herr Jesu, wir danken dir für deine Gegenwart. Und nun bist du an der Reihe, uns allen zu begegnen. Amen. Ich mache es wie bei dem Vortrag über den Spiritismus, dass ich zunächst zur Einführung zwei Beispiele gebe, danach ein Kapitel über die Geschichte der Wahrsagerei, das dritte Kapitel über die Formen und Folgen der Wahrsagerei und das vierte Kapitel über die geistlichen Probleme. Damit haben Sie schon einen gewissen Überblick. Es war erst vor einigen Wochen, da hatte ich ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer, mit dem ich seit unserer Studentenzeit befreundet bin, also schon über 50 Jahre. Seine Cousine war Hausgehilfin im Pfarrhaus. Das Mädchen hat geheiratet und im ersten Jahr der Ehe blieb sie noch im Pfarrhaus. Es war im 8. oder 9. Monat ihrer Schwangerschaft, da kam eine Zigeunerin an die Pfarrhaustür. Sie wollte irgendetwas verkaufen. Und Sie wissen ja, die Preise der Zigeunerinnen sind viel höher als im Geschäft. Die junge Frau hat es abgelehnt. Und dann hat die Zigeunerin ihr gedroht: Wenn Sie mir nichts abkaufen, werden Sie im ersten Kindbett sterben. Die junge Frau hat das nicht ernst genommen. Sie lachte, ging zurück ins Pfarrhaus. Einige Wochen später war die Geburt alles normal. Aber 3 Wochen nach der Geburt starb sie. Was war das nun? Eine Prophezeiung war es nicht. Nach meiner Kenntnis von Tausenden von Fällen war das eine suggestive Beeinflussung, die sich im Unterbewusstsein der jungen Frau einnistete. Und diese junge Frau, die zwar kirchlich eingestellt war, aber keine Jüngerin Jesu, die erlag einem Erfüllungszwang. Man nennt das in der Psychologie die Thanatomanie. Das gibt es bei den Primitiven, es gibt aber auch in Europa, dass Menschen aufgrund einer starken Suggestion über das Unterbewusstsein selber ihren Tod herbeiführen. Das zweite Beispiel, wiederum ein Beispiel einer Suggestion, aber dieses Mal über das Oberbewusstsein. Es war in meiner Heimatstadt, Karlsruhe. Nach Beendigung des Krieges ging eine junge Frau, Mutter von 2 Kindern, zu einer Kartenlegerin in der Karlsruher Altstadt. Sie fragte die Kartenlegerin, ob sie damit rechnen dürfe, dass ihr Mann, der in russischer Gefangenschaft war, wieder heimkommen würde. Das war ja die häufigste Ursache der Besuche bei den Wahrsagern nach Beendigung des Krieges. Kommt mein Mann noch heim? Kommt mein Sohn noch heim? Die Kartenlegerin legte die Karten und sagte der jungen Frau, nein, ihr Mann ist tot, sie brauche nicht mehr warten. Ganz bestürzt und verzweifelt ging diese Frau heim und dachte dann am nächsten Tag, vielleicht hat sie sich getäuscht, und ging einige Monate später wieder zu einer anderen Kartenlegerin. Auch sie legte die Karten und sagte, ihr Mann ist tot, warten Sie nicht mehr. Und das war für die junge Frau eine Bestätigung. In ihrer Verzweiflung ging sie heim, öffnete den Gashahnen, tötete ihre beiden Kinder und dann sich selbst. 3 Menschen haben das Leben gelassen nach dem Besuch dieser Kartenlegerin. Die Tragödie ist noch nicht zu Ende. Am Nachmittag kam ein Telegramm aus dem Entlassungslager Frankfurt-Oder. Der Mann war auf dem Heimweg. Die Beerdigung wurde verschoben. Der Mann kommt zur Beerdigung von einer Frau und 2 Kindern. Sie werden vielleicht entsetzt sein. Ich habe schon manches Mal in solchen Fällen geraten, zeigen Sie solche Wahrsager und Wahrsagerinnen an, die gehören vor Gericht. Hier gilt nicht das gesetzlich fromme Sprüchlein, Gläubige dürfen nicht vor Gericht gehen. Eine Gesetzlichkeit, die es auch hier in der Schweiz gibt. Ich habe schon manchmal diesen Rat gegeben, denn das ist Mord auf psychischem und suggestivem Weg. Das waren 2 Beispiele zur Einfühlung in den Themenkreis. Nun einiges aus der Geschichte der Wahrsagerei. Ich kann nur in Stichworten es aufzählen, denn die Zeit fehlt. Ich bin ja mit meinen Stoffgebieten immer in Zeitdruck, weil ich eben durch Jahrzehnte hindurch viel Material gesammelt habe. Die älteste Form der Wahrsagerei ist die Astrologie. Deshalb las ich Jesaja 47. Die Astrologie ist nachweisbar bei den Akkadern und Sumerern. Das waren Völkerschaften im Zwischenstromland Euphrat-Tigris, also Mesopotamien. Die Sumerer wohnten im Süden und die Akkader im Norden. Dieser Nachweis lässt sich zurückführen bis zum Jahr 2600 vor Christus, also schon 4500 Jahre alt. Von diesen Völkerschaften ging dann die Astrologie über auf die älteren Babylonier. Die Astrologie vertritt den Grundsatz, dass zwischen dem Makrokosmos, der Sternenwelt und dem Mikrokosmos, das menschliche Leben, eine Verbindung besteht. Dass unser Leben gleichsam in den Sternen geschrieben ist. Genauer gesagt, das Schicksal eines Menschen soll bereits im Augenblick der Geburt, der Abnabelung entschieden sein, welche Planetenstrahlen ihn in diesem Augenblick treffen. Schon mit dieser Aussage lässt sich den Gegenbeweis antreten. Als Goethe in Frankfurt geboren wurde, wurden im gleichen Kreis Frankfurt 80 Kinder geboren. Es gab aber nur einen Goethe und nicht 80. Die zweite Unmöglichkeit, Planeten senden gar keine Strahlen aus. Die Strahlen kommen von den Fixsternen, vom galaktischen System. Unsere Planeten sind keine strahlenden Sterne. Die Astrologie lässt sich aber nichts sagen. Ein Franzose, Abbé Verme, sagte, die Astrologen sind unblamierbar. Sie fallen immer auf die Füße wie eine Katze, die man aus dem Fenster wirft. Ein dritter Gegenbeweis, die Astrologen rechnen immer noch mit dem ursprünglichen Planeten. Inzwischen aber wurde 1781 der Uranus entdeckt, 1839 der Neptun, 1932 der Pluto. Diese drei Planeten wurden gar nicht aufgenommen in das astrologische System. Die Babylonier haben die Astrologie vertieft. Es war die Wissenschaft der Priester, die Horoskope stellten für die Priesterschaft und für die Könige. Bei den älteren Babyloniern trat dann noch eine weitere Form der Wahrsagerei in Erscheinung, die Handliniendeutung. Es gibt beim Handlinienlesen vier Linien: Herzlinie, Kopflinie, Lebenslinie und Schicksalslinie. Wenn Sie keinen tierischen Ernst besitzen, will ich einen kleinen Scherz erlauben. Frauen haben vier Linien, wir Männer haben drei Linien. Denn bei uns Männern ist die Herzlinie verkümmert. Und Frauen, die daheim ihre Männer rumkommandieren, die haben auch bloß drei. Also können Sie nachschauen, ob Sie dazu gehören. Aber das war nur ein Scherz. Nicht, dass Sie das mit tierischem Ernst aufnehmen. In der Umwelt Israels gab es auch Wahrsagerei. Bei den Persern das Pfeilorakel, bei den Ägyptern die Becherwahrsagung und die Wahrsagung im Zusammenhang mit dem Sonnenkult Ra. Viele Informationen liegen von Griechenland vor. In Griechenland war eine weithin bekannte Wahrsagerin, die Pythonissin Kassandra und die Pythia in Delphi. Auch hier zeigt sich oft die Zweideutigkeit und der zweifelhafte Charakter der Wahrsagerei. Als Krösus einen Feldzug unternahm gegen den Perserkönig Kyros, sandte er Boten nach Delphi und ließ die Pythia fragen, ob er den Krieg gewinnen würde. Und dieses Weib in Delphi hatte mir eine ganz schlaue Antwort gegeben. Wenn du den Halys überschreitest, das war die Grenze zwischen den beiden Reichen, dann wirst du ein großes Reich zerstören. Sie sagte aber nicht, ob es das Reich des Gegners war oder das eigene Reich. Er hat nämlich sein eigenes Reich damit zerstört, weil er unterlegen ist. Das ist oft der Charakter der Prophezeiungen, zweideutig. Man kann alles herauslesen. Dann wissen wir auch von der Wahrsagerei bei den germanischen Vorfahren. Die Skythen benutzten Rute und Pendel. Der Historiker Strabo berichtet von den Zymbern, dass sie auch Pendelei betrieben. Die Etrusker und die Römer hatten ihre Haruspices, das waren Opferpriester, die aus den Eingeweiden der Tiere wahrsagten. In der römischen Zeit flackerte die Welle der Astrologie wieder hoch. Der römische Dichter Ennius erklärte, die Horoskope sind eine Drachme, kosten eine Drachme und sind eine Drachme zu teuer. Das heißt, Wert null. Im Verlauf der Kirchengeschichte stoßen wir immer wieder auf Befürwortung oder Ablehnung der Astrologie. Kirchenvater Augustinus nannte sie eine hirnverbrannte Idee. Dagegen der Staufenkaiser Friedrich II. Um 1250, der war abhängig von der Astrologie. In der Reformationszeit waren Luther und sein Freund Melanchthon verschiedener Meinung. Melanchthon hat Vorlesungen gehalten über die Astrologie und Luther nannte sie eine schäbige Kunst. Aus der Reformationszeit ist uns auch eine große Blamage eines Astrologen berichtet. Es war der Astrologe Stöffler, der für das Jahr 1524 eine große Sintflut voraussagte. Daraufhin haben die reichen Leute sich Schiffe bauen lassen auf trockenem Land. Selbst der Kurfürst von Brandenburg baute sich ein Schiff. Die vorausgesagte Flut blieb aus und Stöffler musste verschwinden, sonst hätten sie ihn gelünscht. Denn die reichen Leute wussten nicht, wohin mit den Schiffen, denn man kann sie nicht von Berlin bis an die Ostsee oder Nordsee befördern. Auch im mexikanischen Kulturkreis finden wir die Astrologie sehr stark ausgeprägt. Deshalb hat der Schweizer Tiefenpsychologe Professor Carl Gustav Jung erklärt, er meine, dass das Betreiben der Astrologie ein Archetypus der Menschheit sei, ein Allgemeingut aller Menschen. Das waren nur einige Stichworte und Hinweise zur Geschichte. Und nun gehen wir zu den Formen und den Auswirkungen. Nach dem Krieg hatte ich viel zu tun mit der Wahrsagerei. Es war geradezu eine Epidemie vieler Frauen und Mütter, zu den Wahrsagern zu gehen, um zu erfahren, ob die Gefangenen wieder heimkommen. In diesem Zusammenhang hat eine Frau mich aufgesucht und hat gebeichtet. Sie war in einem meiner Vorträge und da fiel es ihr aufs Gewissen, dass sie selber Wahrsagerei betrieben hat. Und sie sagte, ich habe gar keine Wahrsagefähigkeiten. Ich hatte nichts zu essen. So ging ich auf die Bauerndörfer und habe den Frauen klargemacht, dass ich ihnen sagen könne, ob der Mann oder der Sohn wieder heimkommt. Und hat dafür Speck und Butter und Eier bekommen. Also aus Mangel und Not hat sie eine falsche Wahrsagerei betrieben. Ich habe ihr gesagt, es ist ein kleiner Trost, dass es bei ihnen Schwindel war. Wenn es echte Wahrsagerei wäre, dann hätten sie viel Unheil angerichtet. So war es für sie nur eine Schuld, die hat die Bauersfrauen betrogen mit angeblichen Fähigkeiten. Nun gebe ich Ihnen ein Beispiel, bei dem ich auch mitbeteiligt bin. Ich war insgesamt 9-mal zu Evangelisationen in Brasilien. Ich habe dort viel Freude erlebt. Allein in dem Städtchen Panambi war ich 3-mal. Panambi ist eine deutsche Gründung, von Württembergern, von Schwaben gegründet, und sie nannten diese neue Siedlung Neu-Württemberg. Im Ersten Weltkrieg hat auch Brasilien den Deutschen den Krieg erklärt und dann musste Neu-Württemberg den deutschen Namen aufgeben und das Städtchen mit 11.000 Einwohnern wurde umbenannt in Panambi. Panambi heißt Schmetterling. Es gibt dort die großen blauen Schmetterlinge. Ich habe sie mit heimgebracht, getrocknet. Ich habe dort 3-mal evangelisiert und das hat eine Tragödie beendet. Ein Astrologe siedelte sich in Panambi an und hat erklärt, er würde für 3 Cruzeiros, das waren damals 5 Mark, heute ist weniger. Er hat erklärt, für 3 Cruzeiros wolle er jedem die Zukunft voraussagen, er müsse nur das Geburtstagsdatum hören. Ein junges Mädchen, das verlobt war, ging auch in ihrer Neugierde zu dem Astrologen. Und sie bekam nach Bezahlung des Honorars die Auskunft, ihr Verlobter wird die Verlobung lösen. Sie werden ihn nicht heiraten. Und sie werden überhaupt nicht heiraten. Sie bleiben ledig. Es ist verantwortungsloses Geschwätz. Das Mädchen nahm sich so zu Herzen, dass sie von dem Tag an völlig verwandelt war. Sie gab ihrem Verlobten von sich aus den Verlobungsring zurück und trug sich mit Selbstmordgedanken. Einem Freund ihres Verlobten fiel das verängstigte, depressive Wesen des Mädchens auf und hat sie beobachtet. Eines Tages ging das Mädchen an einen Teich Und der Freund ihres Verlobten folgte ihr und konnte sie davor bewahren, denn sie wollte ins Wasser. Und dann hatte ich dieses Mädchen in der Seelsorge. Sie hat sich informieren lassen über die Gefährlichkeit solcher Wahrsagebesuchen. Sie hat Buße getan, hat ihre Sünden bekannt und hat ihr Leben Jesus ausgeliefert. Wurde ein Kind Gottes. Und dann ging sie zu ihrem Verlobten und hat um Vergebung gebeten. Und er war sofort bereit, die Verlobung weiterzuführen. Sie haben geheiratet. Als ich beim dritten Mal nach Panambi kam, hatte ich auch den Mann in der Seelsorge und auch er übergab sein Leben dem Herrn Jesus. Sie wurden ein glückliches Paar. Als ich beim dritten Mal dort war, hatten sie 3 Kinder. Nun habe ich aber nicht die Geschichte des Astrologen weiter erzählt. Da bin ich dran schuld. Die Einwohner von Panambi waren durch meine Vorträge so aufgestachelt, als sie das Beispiel von dem Mädchen hörte, der Verlobte hat das bekannt gemacht, da waren die Bewohner wütend und haben den Polizeipräsidenten angeläutet, der Astrologe muss raus aus dem Städtchen, wir ertragen diesen Mann nicht mehr. Der Polizeipräsident sagte, in Brasilien gibt es Gewerbefreiheit. Ich kann den Mann nicht rauswerfen, wenn er kein Verbrechen verübt. Die kamen zu mir, was sollen wir machen? Dann habe ich etwas Boshaftes gemacht. Ich habe ihnen gesagt, ruf den Polizeipräsidenten Tag und Nacht an, bis der nicht mehr hören kann. Das haben sie getan. Und der Polizeipräsident hat den Astrologen aus dem Städtchen hinausgejagt und hat gesagt, ich kann für ihre Sicherheit nicht mehr verbürgen. Die Leute sind empört, die lynchen sie. Also da bin ich mitbeteiligt und ein paar Gesetzliche unter ihnen werden sagen, du hast falsch gehandelt. Ein Christ handelt so nicht. Ich habe ein gutes Gewissen dabei, wenn ich einem Astrologen das Handwerk lege. Sie sehen ja, er hätte das Mädchen in den Tod getrieben. Das war in Panambi. Ich habe natürlich das Beispiel auch veröffentlicht und manche von Ihnen haben ja viele meiner Bücher und haben vielleicht das Beispiel schon gelesen, vielleicht sogar alle, die ich heute Abend bringe. Ich habe 10 Beispiele aufgeschrieben. Die kann ich aber nicht alle 10 bringen. Ein Beispiel, das gleichzeitig auf das Gebiet der tiefen Psychologie übergeht. Ein Mann brannte die Garage ab und gleichzeitig brannte damit auch sein neuer Wagen aus. Er war kein Christ oder so 0815 Kirchenchrist ohne Entscheidung für Jesus. Und er holte einen Hellseher. Und ein Christ würde keinen Hellseher holen. Der Hellseher versetzte sich in Trance und sagte ihm, der Täter, der Brandstifter, ist ein ehemaliger Schulkamerad von Ihnen. Und dieser Schulkamerad wurde ermittelt. Es hat gestimmt. Der Brandgeschädigte war so empört, dass sein Schulfreund der Täter war. Er konnte das nicht begreifen. Er sagte, aber wir waren doch von der Schule an Freunde. Das Motiv kam auch heraus. Der Täter war neidisch und missgünstig, weil sein Schulkamerad sich alle 2 Jahre einen neuen Wagen kaufen konnte und er nicht. Er fuhr nur mit einer alten Ente herum. Jetzt kommt aber das, was ich angekündigt habe. Dieses Beispiel hat Kontakt und Verbindung mit der tiefen Psychologie. Als der Brandgeschädigte sich so maßlos aufregte über den Täter, da hat der Hellseher, der zugleich Magie trieb, ihm ganz beiläufig gesagt, und im Übrigen werden Sie bald sterben. Der erregte und empörte Brandgeschädigte hat diese Prophezeiung mit dem Bewusstsein gar nicht aufgenommen. Unsere Psychologen wissen, wenn unser Oberbewusstsein völlig in Beschlag genommen ist von irgendeinem Erlebnis, das heißt, wenn wir hoch erregt sind, dann ist das Unterbewusstsein offen für eine Suggestion. Solche Dinge habe ich manchmal in der Seelsorge erlebt. Und der Mann ist tatsächlich gestorben. Er war kein Christ. Auch hier das Beispiel der Thanatomanie. Terminsterben. Compulsion, was ist das Englisch? Compulsion Neurosis? Erfüllungszwang, jetzt habe ich das deutsche Wort. Ich muss nämlich mehr in Englisch über diese Dinge reden. Und manchmal muss ich überlegen, wie ist das deutsche Wort dafür? Also im Englischen heißt es Compulsion Neurosis. Erfüllungszwang. Diese Beeinflussung des Unterbewusstseins wirkt sich aus. Es gibt ja Tiefenpsychologen, dazu gehört Carl Gustav Jung auch, die sagen, der Mensch wird gesteuert vom Unbewussten. Wir leben nicht, sondern wir werden gelebt. Das war auch die Meinung von Carl Gustav Jung. Nun bringe ich Ihnen ein Beispiel, das ich in Österreich aufgenommen habe. Ich habe in Österreich, in Wien, in Graz, in Linz, in Wels, in Salzburg evangelisiert. In Graz kam eine Arztfrau zu mir in die Seelsorge. Ich habe die Erlaubnis, ihr Beispiel zu veröffentlichen, natürlich ohne Namen. Auch die Druckerlaubnis habe ich erhalten. Diese Arztfrau hat auch an der Grazer Universität studiert. An einem Wochenende ging ein junger Professor mit einer Gruppe von Studenten nach Ungarn, denn Ungarn ist bekannt für seinen guten Wein. Auf dem Rückweg, als die Studenten in feuchtfröhlicher Stimmung waren, treffen sie eine Zigeunerin. Und aus Jux bitten sie die Frau, komm, wahrsage uns, was mit uns noch geschieht. Und sie war eine Handleserin. Sie schaute jedem Studenten in die Hand und sagte ihm die Zukunft. Bei einem Studenten weigerte sie sich. Die Studenten zogen weiter. Da treten zwei der jungen Männer auf den Professor zu und sagen, Herr Professor, wir sind furchtbar neugierig. Gehen Sie doch einmal zurück und fragen Sie die Zigeunerin, warum sie bei dem einen Kommilitonen keine Auskunft gab. Nun, der Professor ging zurück und der betreffende Student, um den es ging, war bei der Unterredung nicht mehr dabei. Die Zigeunerin sagte dem Professor, dieser Student wird innerhalb von 6 Wochen einen gewaltsamen Tod sterben. Und das wollte ich ihm nicht sagen, um nicht ihm die letzten Wochen zu vergällen und zu verderben. Der Professor machte mit den 2 Kameraden, die ihm den Auftrag gegeben hatten, aus, wir schweigen darüber. Das darf der nicht erfahren, weil der Professor auch wusste, was Suggestionen anrichten können. Aber die 2 Kameraden haben diesen Studenten, der also innerhalb von 6 Wochen sterben sollte, beobachtet. Nach 6 Wochen kommt ein Telegramm von Salzburg. Die Mutter telegrafierte, der Vater ist auf den Tod krank, komm sofort heim. An diesem Tag waren die 6 Wochen vorüber. Die 2 Beobachter begleiteten noch ihren Kameraden an den Bahnhof in Graz, wo er einstieg in den Zug nach Salzburg. 6 Stunden später kommt eine Sondermeldung. Der Zug hatte ein Unglück. Die beiden letzten Wagen sind entgleist. Es gab einige Tote, darunter der Student. Woher wusste diese Zigeunerin um diese Sache? War das einfach ein Zufallstreffer? Er wird innerhalb von 6 Wochen eines gewaltsamen Todes sterben. Hier liegt keine Suggestion vor. Ein D-Zug lässt sich nicht suggestiv beeinflussen. Es liegt auch kein Erfüllungszwang vor, denn der Student hat ja gar nicht gewusst von dieser Aussage der Zigeunerin. Das ist meines Erachtens eine sogenannte echte Vorausschau. Die Parapsychologen nennen das Präkognition. Cognoscere lateinisch erkennen und prä im Voraus. Präkognoscere im Voraus eine Sache erkennen, also Zukunftsdeutung. Das ist das schwierigste Problem bei der ganzen Wahrsagerei. Denn man kann mit großer Berechtigung sagen, 90% der Wahrsagerei ist Humbug, Schwindel, Geldmacherei, Suggestion und Erfüllungszwang. Aber einige Prozent echte Fälle bleiben über. Und die echten Fälle sind umso gefährlicher. Die bringen über die Menschen große Belastungen. Ich weiß natürlich, wie die Parapsychologen mit einer solchen Sache fertig werden. Ich habe gestern beim Spiritismus Hartmann, Hans Driesch und Professor Osti erwähnt. Die muss ich noch einmal erwähnen. Sie sagen, es gibt ein zeitloses Weltgedächtnis. Und Medien könnten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus diesem Weltgedächtnis anzapfen, herausholen. Für biblisches Denken ist das unmöglich. Ich sagte gestern schon, unser Gott lässt sich nicht in die Karten schauen. Unser Gott lässt sich nicht anzapfen von solchen Teufelsweibern und Teufelsboten. Der Professor Carl Gustav Jung hat auch versucht, mit dem Problem der Präkognition fertig zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie 2-3 Minuten psychologische Dinge ertragen. Es gibt ja auch solche unter Ihnen, die ein bisschen mehr Anforderungen stellen. Carl Gustav Jung sagte, es gibt eine Synchronizität, eine Gleichzeitigkeit. Er meinte damit nicht das, was Professor Osti meinte, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles auf einer Ebene liegt. Jung erklärte die Synchronizität als ein akkausaler Zusammenhang, ein Zusammenhang ohne ersichtliche Ursache. Da können Erlebnisse der Gegenwart und der Zukunft miteinander verbunden werden. Um es besser verständlich zu machen, gebe ich Ihnen ein Beispiel, das von Carl Gustav Jung stammt. Carl Gustav Jung hat sich an einem Morgen mit dem Fischsymbol befasst. Das griechische Wort für Fisch heißt Ichthys und die Buchstaben dieses Wortes bedeuten für die Christen des ersten Jahrhunderts Jesus Christos Theou Hiosoter, Jesus Christus, Sohn Gottes Heiland. Damit haben die Christen im ersten Jahrhundert sich zu erkennen gegeben. Es gibt heute noch Gruppen von Christen, die sich das Fischzeichen anstecken. Jung hat sich also an einem Morgen mit diesem Fischsymbol befasst. Und dann erzählt er weiter. Beim Mittagessen gab es Fisch zu essen. Er hat das nicht vorher gewusst. Am Nachmittag kam eine Frau, die zeigte ihm eine Stickerei. Auf der Stickerei war ein Fisch. Und am Abend im Polizeibericht hieß es, heute ist uns ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Sie haben einen Drogenhändler geschnappt. Und das bringt Jung in Zusammenhang mit seinem Fischsymbol vom Vormittag. Das ist ein akausaler Zusammenhang. Sie können damit machen, was Sie wollen. Für mich ist das Krampf. Damit kann man eine exakte zeitliche Vorausschau nicht erklären. Ich habe sie nur gesagt, damit Sie merken, dass ich mich mit der Materie befasst habe. Aber nun muss ich Ihnen ein Beispiel erzählen, das gleichzeitig seelsorgerlichen Charakter hat. Auch da habe ich die Erlaubnis ohne Namensnennung. Ich hielt eine Evangelisation. Diesmal war es in der Schweiz. Der Bruder, der mich eingeladen hatte, bat mich eines Tages, eine kranke Frau mit ihm zusammen zu besuchen, die bettlägerig ist, und der Ehemann hat angerufen, wir möchten kommen und die Frau betreuen. Wir gingen beide hin. Beim Gespräch kam Folgendes raus. Als junges Mädchen war sie bei einem bekannten Hellseher und Wahrsager. Er sagte ihr, sie werde sich zwar glücklich verheiraten, Kinder bekommen, aber im Alter von 40 Jahren werde sie gelähmt sein. Nun war sie in dem Alter, gerade zu der Zeit, als ich die Evangelisation hielt. Der rechte Arm war gelähmt, das rechte Bein war gelähmt. Sie konnte ihre Hausarbeit nicht mehr verrichten, ihren Mann nicht mehr versorgen. Für mich war das klar, hier liegt wieder ein Erfüllungszwang vor, denn sie war schon bei vielen Ärzten gewesen, die die Sache nicht erklären konnten. Es war eine sogenannte psychogen bedingte Lähmung. Das gibt es. Es gibt auch hysteriforme Lähmungen. Also psychogen bedingt. Aus dem Seelenleben heraus hat sich die Prophezeiung erfüllt. Ich habe der Frau anhand der Bibel klar gemacht, dass das schwere Schuld war, dass sie zu einem Hellseher ging. Denn Wahrsagerei und Hellseherei ist Götzenkult. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Unsere Gegenwart und Zukunft steht in der Hand Gottes. Und Gott hat es verboten, dass wir uns mit solchen Dunkelmännern auseinandersetzen und ihren Rat holen. Die Frau hat Buße getan, hat ihre Sünden bekannt, nicht nur die Zauberei, und nahm den Herrn Jesus als ihren Herrn an. Der Bruder, der mich begleitet hat, und ich, wir haben dann noch unter Handauflegung mit ihr gebetet, nach Jakobus 5,14. Und die Frau wurde nicht allmählich gesund, sondern am gleichen Tag. Der Bann ist sofort gebrochen. Das war auch eine Bestätigung, dass hier keine organische Erkrankung vorlag, sondern eben eine okkult bedingte, psychogen verursachte Lähmung. Damit haben Sie ein klassisches Beispiel aus der Schweiz. Wie Menschen unter eine Belastung geraten durch Wahrsagerei und auf welchem Weg wir frei werden können. Ich hätte in einer Nachversammlung nichts anderes zu sagen. Bring alle dunklen Dinge ans Licht. Und bei Zauberei sollte man sich einen Seelsorger nehmen. Aber nicht nur die Zaubereisünden beichten, sondern alles, was der Geist Gottes einem aufdeckt. Dann den Herrn Jesus um Vergebung bitten. im Glauben die Vergebung annehmen und dann ihm nachfolgen, jeden Tag in ganzer Treue. Ich habe später noch einmal diesen Bruder gefragt und er sagte, ja, die Frau folgt seither Jesus nach. Mein schwierigstes Erlebnis habe ich in Heidelberg erlebt. Das soll das letzte oder vorletzte Beispiel sein. In Heidelberg kam eine Wahrsagerin zu mir in die Aussprache. Und die Frau sagte, sie bekomme Momente, wo eine fremde Macht über sie komme. Sie kann plötzlich Dinge aussagen, die sie gar nicht weiß und auch gar nicht sagen will. Und wenn sie das getan hat, dann geht die fremde Macht wieder weg. Diese Frau hat also das Gleiche wie die Wahrsagerin in Philippi, einen Wahrsagegeist. Unsere Psychiater kennen auch solche Zustände. Sie nennen das Depersonalisationszustände und meinen, es würden Teile des Unbewussten sich selbstständig machen. Das ist die Erklärung, die die Psychiatrie uns gibt. Paulus war kein Psychiater, hat auch keine psychiatrische Erklärung gegeben. Er hat bei der Wahrsagerin in Philippi erkannt, hier ist ein Wahrsagegeist und nicht ein psychologisches Problem. Und er hat der Wahrsagerin gesagt, im Namen Jesu gebiete ich dir, du unreiner Geist, fahre aus. Und die Frau ist augenblicklich frei geworden. Menschen können auch heute noch augenblicklich frei werden, wenn es des Herrn Wille ist. Und wenn sie bereit sind, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Raus mit all diesem okkulten Kram. Ich habe gestern schon die portugiesische Bibel zitiert, die den griechischen Satz am besten wiedergibt. Ab ai pameta, tapsicha, tes ai synes. Lasst uns das uns vom Okkulten lossagen. So steht es in der portugiesischen Bibel. Natürlich darf dieses Lossagen nicht einfach ein nach Schema F erfolgen, nur ein formelhafter Vorgang. Da muss das ganze Leben dahinter stehen. Es ist nicht damit getan, dass wir einfach da ein Sprüchlein sagen, dann bin ich frei. Nein. Ich habe es manchmal erlebt, dass Menschen ein Lossagegebet gebetet haben und waren doch nicht frei, weil sie nicht willig waren, ihr Leben dem Herrn Jesus auszuliefern. Um darum geht's. Eines meiner schönsten Erlebnisse habe ich in Kanada erlebt, in Quebec. Dort wurde ich auch gebeten, über die Astrologie zu sprechen. Am Schluss stand ein Mann auf, der griff mich an. Schulterlanges Haar, ein verwüstetes Gesicht, dreckige, verlumpte Kleidung. Und er sagte, ich bin Astrologe und Christ, ich kann die Astrologie von der Bibel her verteidigen. Dann sage ich, gut, dann tun Sie es einmal. Und dann brachte er so allgemeine Sprüchlein, mit denen man nichts anfangen kann. Ich habe ihm dann auswendig diese Stelle zitiert, Jesaja 47, Vers 13, 14. Lass hertreten und ihr helfen, die Meister des Himmelslaufs, die Astrologen, die nach den Monaten rechnen, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Spreu, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme des Zornes Gottes. Ihr lieben Freunde, wenn Sie heute Abend merkten, dass Sie in den vergangenen Jahren Wahrsager und Hellseher und dergleichen aufgesucht haben, dann tun Sie Buße in Staub und Asche, damit Sie frei werden und schleppen Sie diese Bindungen nicht weiter. Wie ging die Geschichte aus mit diesem schmutzigen Astrologen? Er war wirklich schmutzig. Denn die Kerle, die waschen sich nicht, die rasieren sich nicht, Die flicken ihre Kleider nicht. Nicht alle, manche sind auch vornehm gekleidet. Aber der war so in richtiger Dreckuniform. Ein halbes Jahr später bekam ich eine kleine Broschüre in französischer Sprache. Auf der Frontseite das Bild des schmutzigen Astrologen. Auf der Rückseite ein sauber gekleideter junger Mann mit kurzgeschnittenem Haar. Die beiden konnte man überhaupt nicht vergleichen. Die sahen sich nicht ähnlich. Und zwar doch die gleiche Person. Und da gab er Zeugnis, dass diese Diskussion, die wir beide miteinander hatten, vor der ganzen Versammlung, dass das der Anstoß war zu seiner Umkehr. Der hat wirklich sein Leben Jesus übergeben und hat das veröffentlicht. Er hat dann, um sein Brot zu verdienen, natürlich zunächst einmal die ganze Astrologie aufgegeben und seine Wahrsagenbücher verbrannt. Er hat eine kleine Pizzeria aufgemacht und hat nur gläubige, junge Leute zur Bedienung genommen. Der ging morgens mit der Bibel unter dem Arm in die Pizzeria, dann haben sie erst einmal die Bibel gelesen und gebetet. Und dieses kleine Geschäft konnte den Mann und seine Angestellten ernähren. Und es war für mich eine große Freude, dass er nach 5, 6 Jahren später hat er mich aufgesucht in Deutschland. Und da hat er auch Besuche gemacht hier in der Schweiz. Jesus kann also heute noch hart gebundene Menschen frei machen. Und das wünsche ich mir für viele oder für alle von Ihnen. Wir haben, seitdem wir wissen um diese Vorträge in Zürich, intensiv gebetet. Herr Jesus, gib uns einen Durchbruch durch deinen Heiligen Geist. Ich will sie ja nicht nur interessant unterhalten. Um Unterhaltung geht mir's nicht. Es geht darum, dass ihr Leben vor Gott in Ordnung kommt. Hinter der ganzen Wahrsagerei steckt noch ein anderes Problem. Können Sie noch 10 Minuten zuhören? Ja, ich muss den Chef des Hauses fragen. Hinter der Wahrsagerei steckt die Vertrauensfrage. Wem wollen wir unser Leben anvertrauen? Suchen wir Hilfe bei diesen dunklen Männern unserer Zeit oder suchen wir unsere Hilfe und Rat beim Herrn Jesus? Nach dem Krieg hat ein verzweifelter Künstler in Paris eine Plastik modelliert, eine Lehmkugel und darauf zwei kleine Menschen. Und darunter schrieb dieser französische Künstler La main de Dieu, die Hand Gottes. Das war sein kurzes Glaubensbekenntnis. Die ganze Schöpfung, das Universum in der Hand Gottes. Die ganze Menschheit in der Hand Gottes, auch mein kleines Leben in der Hand Gottes. Ein wundervolles Bekenntnis für einen Künstler. Ist Ihr Leben in der Hand Gottes? 1961 hat ein Pfarrer in Kanada mich an die Niagara-Fälle geführt mit seinem Wagen. Ich war jetzt inzwischen ein paar Mal dort. Und da hat er mir die Geschichte eines Unfalles erzählt. Auch diese Geschichte habe ich schon irgendwo veröffentlicht. Ein Bootsbesitzer fuhr auf dem Eriesee hinaus, Motorboot. Seine 17-jährige Nichte und ein 6-jähriger Junge, den Enkel, in dem Motorboot. Im Eriesee hatte er eine Panne mit dem Motor, der stockte. Und das kann gefährlich werden, wenn 3 Kilometer weiter unten die Niagara-Fälle sind, die dort 60 Meter in die Tiefe stürzen. Er brachte den Motor nicht mehr in Gang Und da nahm er die Ruder und ruderte mit aller Macht auf das Ufer zu. Aber das Boot stieß an einen herausragenden Fels und kenterte. Hunderte von Touristen haben dem Unfall zugesehen, ohne helfen zu können. Als erstes kam das Boot über die Felle und zersplitterte in 1000 Stücke. Als zweites kam der Bootsbesitzer. Die haben nie mehr etwas gefunden von ihm. Denn es sind ja Millionen von Tonnen Wasser, die in jeder Minute da runterstürzen. Und dann kam der Junge. Der hatte einen Rettungsgürtel an und ging über die Felle. Und der muss einen großen Schutzengel gehabt haben. In diesem gewaltigen Tosen der Wassermenge tauchte er unten durch den Rettungsgürtel wieder auf, wurde beobachtet von einem Touristenschiff, denn die Touristen fahren ziemlich nahe an die Felle heran, wurde aufgefischt, hatte einen Schock, unverletzt. Und im Krankenhaus hat er auch den Schock wieder in 2 Wochen überwunden. Gott wollte ihn retten, Gott brachte ihn durch. Aber noch interessanter ist mir das Schicksal des Mädchens. Die 17-Jährige, die hat ihre Geistesgegenwart nicht verloren. Sie war eine gute Schwimmerin und kämpfte um ihr Leben und schwamm auf das amerikanische Ufer zu. Aber das ist dort eine steile Böschung. Die Touristen merken, dass das Mädchen um ihr Leben kämpft, klettern über die Brüstung, bilden eine Kette von oben runter. Und der Letzte streckt seine Hand aus und bekam die Hand des Mädchens zu fassen. Und mit vereinten Kräften haben die Touristen das Mädchen herausgezogen und gerettet. Das Mädchen vergisst nie in ihrem Leben diese ausgestreckte Hand des Herrn. Das ist ein wunderbares Bild für Jesus, der ja auch so den sinkenden Petrus herausgerettet und herausgezogen hat. Die Hand Gottes ist starr genug. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie stehen heute Abend vor dieser Entscheidung, ob sie nicht die Hand des Herrn ergreifen, erfassen wollen, sich herausziehen lassen aus all den dunklen Erfahrungen ihres Lebens. Ich könnte noch manches berichten zu diesem Punkt. Ein Journalist traf einen 93-jährigen Mann und er fragte: Na, Oldtimer, wie viele Jahre hast du auf dem Buckel? Und er sagte: Nur 10 Jahre. Er sagte: Hör mal, bist du nicht klar im Kopf? 10 Jahre? Da sagt er: Ja, vor 10 Jahren habe ich den Herrn Jesus gefunden. Seither datiert mein Leben. Und die anderen 83, die zählen nichts. Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel? Noch im alten Leben oder schon im neuen Leben? Wir müssen einmal den Mut haben, die Grenze zu überschreiten. Der Schritt über die Grenze. Vom alten Leben zum neuen Leben. Ich weiß nicht, ob ich es gestern Abend schon verraten habe, ich war beim fliegenden Personal. Da es aber so viel Verleumder gibt unter sogenannten Christen, ich habe keine Bomben geworfen, habe niemand abgeschossen. Ich hatte Navigationsflüge, Kurierflüge, Transportflüge und so weiter. Wir kamen eines Tages mit unserem Flugzeug in große Not. Von 3 Seiten zogen Gewitter auf. Und dann wurde es stockfinster Nacht. Und durch die atmosphärische Aufladung der Gewitter fielen unsere Funkgeräte aus, das Funkgerät und das Peilgerät. Wir konnten mit dem Boden keine Verbindung mehr aufnehmen. Ich habe Notmeldungen abgesetzt, nicht SOS, sondern das im Flugzeug übliche Pan. Pan, 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 alles ist in Gefahr. Eine Bodenfunkstelle hat uns gehört, aber nicht antworten können, weil unsere Empfangsgeräte ja kaputt waren. Es wurde immer schlimmer. Wir hatten natürlich keine Bodensicht mehr, weil es sehr finster war. Wir wussten nicht mehr, wohin. Wir haben schon überlegt, ob wir runter sollten, ob wir eine Wiese finden oder ein Getreidefeld, dass der Aufprall möglichst sanft ist. Und wie wir runtergehen auf Tiefflug, da wächst vor uns plötzlich ein Berg hoch. Wir konnten die Maschine nur noch herumreißen in einer Messerkurve, sonst wären wir an dem Berg zerschellt. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, die Geschichte ist zu lang. Meine Kameraden waren aufgeregt, blass, die rechneten mit dem Schlimmsten. Ich prahle nun nicht, sondern ich sage die Wahrheit. Ich habe das Lied gesungen, ich stehe in meines Herrn Hand. Alle 5 Strophen, ich kann es heute noch auswendig. Ich singe es heute noch manchmal, wenn ich mit dem Wagen nach Basel fahre oder nach Zürich. Ich stehe in meines Herrn Hand. Mir war sowieso die Navigation aufgetragen. Ich nahm die Flugkarte, habe meine Berechnungen angestellt und stellte den Kompasskurs ein. Nach 7 Minuten mussten wir nach unseren Berechnungen den Flugplatz Budweis haben. Natürlich habe ich alles betend getan. Und tatsächlich unter uns war der Flugplatz. Und der Flugplatzleiter, der hat gemerkt, da ist eine Maschine in Not. Denn unser Motor lief nicht mehr rund, der fing an zu stottern. Denn unser Benzin ging auch aus. Und er machte das Licht an und wir konnten im Steilflug runter, wir waren gerettet. Ich habe nicht eine Sekunde Angst gehabt. Ich prahle nicht, es ist Wahrheit. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot noch Erdentanz soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Ihr Freunde, wagen Sie diesen Schritt, Ihr Leben dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Seine Hand ist stark genug, all unsere Schwierigkeiten zu überwinden. Der Herr schenke uns Gnade zu dieser Entscheidung. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist stark und treu. Und deine Hand hält uns. Gib du Gnade, dass viele in unserer Mitte den entscheidenden Schritt wagen zu dir hin. Herr, durch deinen Heiligen Geist, schenk uns die Gnade und die Fähigkeit, eine Entscheidung für unser ganzes Leben zu treffen. Wir danken dir, du Sohn Gottes, dass du unser Flehen und Beten hörst. Amen.